Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In der Nacht auf Mittwoch hat der Iran die bisher schwersten Raketenangriffe auf Israel durchgeführt. Und das, während sich Israel in Gaza in einem Krieg gegen die Terrororganisation Hamas befindet und im Libanon gegen die islamistische Miliz Hisbollah kämpft. Wie das alles zusammenhängt und wieso der Nahostkonflikt immer weiter eskaliert, darüber sprechen wir heute. Und wir reden darüber, ob jetzt ein weiterer Krieg ausbricht zwischen den regionalen Großmächten Israel und Iran. Maria Sterkel, du bist unsere Israel-Korrespondentin beim Standard und du befindest dich gerade in Haifa. Auch du hast die iranischen Angriffe mitbekommen in der Nacht auf Mittwoch. Wie hast du denn diese Angriffe persönlich erlebt?
Bei diesen Angriffen ist es so, es ist vor allem die Anspannung davor, die ich am anstrengendsten empfinde. Weil man weiß ja nie genau, was kommt und wie und wo. Und dann packt man halt die Taschen mit dem Nötigsten. In meinem Fall gehören da jetzt auch die Windeln und die Reservekleidung für mein kleines Baby dazu. Die Wasserflaschen stehen schon im Luftschutzraum, falls man länger dort bleiben muss. Und man achtet darauf, dass die Handys immer voll geladen sind, weil ja auch die Anweisungen des Heimatfrontkommandos über das Handy oft kommen. Also wie lange man noch im Luftschutzraum bleiben muss. Der Angriff selbst war nicht so schlimm bei uns. Es hängt aber immer vom Standort ab. Ich bin gerade nicht in Jerusalem. Dort war es stärker als im Norden in Haifa, wo wir eigentlich von den Angriffen der Hisbollah gerade viel stärker betroffen sind natürlich. Aber der iranische Angriff hat uns irgendwie wundersamerweise eher ausgespart. Das hat zwar das ganze Land betroffen, aber am stärksten war es im Zentrum rund um Tel Aviv und auch in Jerusalem. Rund um Tel Aviv, weil dort wichtige Einrichtungen des Militärs stationiert sind. Ich habe gestern auch mit einer Freundin in Jerusalem telefoniert. Die hat gesagt, das war ganz anders als beim ersten iranischen Angriff im April. War ja auch massiv damals, aber jetzt, sagt sie, waren viel stärkere Explosionen zu hören und zu fühlen und in einer höheren Frequenz.
Zumindest für mich beruhigend, dass es dir und deiner Familie gut geht. Aber wie schlimm ist denn die Lage nach diesem Angriff? Wie sieht die Situation heute aus?
Ja, das stellt sich erst nach und nach heraus, was der Materialschaden ist. Im Grunde kann man sagen, es ist wieder ein Defensivsieg für Israel, natürlich im Verbund mit den USA, mit Frankreich, Jordanien und anderen Partnern. Es gab einen Toten, kein Israeli, sondern ein Palästinenser aus Gaza, der im Westjordanland nahe Jericho sich aufgehalten hat. Und zwei Verletzte in Israel, aber einige Einschläge, großteils in der Freifläche, aber durchaus auch im bewohnten Gebiet. Also allein in Hod HaSharon nahe Tel Aviv sind allein 100 Häuser beschädigt worden. Genaueres werden wir über Einschläge, also vor allem in der Militärinfrastruktur, vielleicht nie erfahren. Es hat ein wenig Verwirrung gegeben, ob eine Luftwaffenbasis Schäden abbekommen hat. Aber da hält sich die Armee natürlich bedeckt. Man will natürlich nicht den Feinden in Libanon und in Gaza signalisieren, dass man einen Schaden davon getragen hat.
Lass uns später gleich noch auf die Verteidigung Israels eingehen. Aber was sich jetzt viele fragen, Israel führt einen Krieg in Gaza gegen die Hamas. In der Nacht auf Dienstag hat Israel eine Bodenoffensive im Libanon gestartet gegen die Terrormiliz Hisbollah. Und jetzt schaltet sich der Iran ein. Wieso?
Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Also erstens werden ja sowohl Hamas als auch die Hisbollah vom Iran unterstützt und dafür eingesetzt, Israel unter Druck zu setzen und möglichst in die Knie zu zwingen. Israel hat zuletzt beiden, also Hamas und Hisbollah, schweren Schaden zugefügt, auch in der Top-Riege sozusagen, also die Führungspersonen ausgeschaltet. Zuletzt eben Hassan Nasrallah in Beirut. Und Teheran sagt, das ist jetzt die Rache für diese gezielten Tötungen, bei denen auch zumindest ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarden ums Leben gekommen ist. Ja. Und laut dem Iran war das jetzt die Verkältung dafür. Und es kommt nicht unerwartet, aber dass es so massiv sein würde, also man kann sagen doppelt so stark als der Angriff im April und mit besonders neuen und besonders schnellen Raketentypen, auf die man sich natürlich weniger schnell einstellen kann in der Luftabwehr, erst 2 Stunden vor dem Angriff, kam die Nachricht, dass es diesmal mindestens so schlimm, wenn nicht ungleich schlimmer als im April sein würde.
Wie wird denn Israel jetzt auf diesen iranischen Angriff reagieren?
Das wird jetzt intensiv diskutiert, also schon gestern Abend bzw. nachts im Sicherheitskabinett. Die Regierung sagt natürlich und die Armee, das war ein schwerer Fehler Teherans und sie werden dafür bezahlen. Nur wie und vor allem wann ist jetzt die große Frage. Das Wann ist deshalb wichtig, weil man dann ja mit einem wieder harten Gegenschlag vom Iran rechnen muss. Das heißt, man muss die Defensivkapazitäten organisieren, um dann dafür auch wieder gerüstet zu sein. Außerdem will man natürlich sich einen gewissen Überraschungseffekt vorbehalten. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten wäre, die Nuklearinfrastruktur, also das Atomprogramm, ins Visier zu nehmen. Das ist eine Möglichkeit, wo man sagen kann, dass die Regierung da eher schon dafür war, beziehungsweise nicht nur die Regierung, auch die Opposition. Die politischen Kräfte in Israel waren da immer schon eher dem positiv gegenüber eingestellt, aber die Armee hat gebremst und jetzt könnte ein Zeitpunkt sein, wo auch die Armee sagt, ja, wann, wenn nicht jetzt, weil wir auch die internationale Legitimierung haben, uns zu verteidigen gegen diesen massiven Angriff des Iran. Aber wir wissen nicht, wann und wie genau.
Was würde denn ein Schlag gegen das Atomprogramm bewirken? Weshalb ist das für Israel so wichtig?
Es ist für Israel wichtig, weil der Iran ja immer weiter fortschreitet in seinem Atomprogramm, das ja Israel in seiner Existenz bedroht. Und bis jetzt hat man keine Möglichkeit gesehen, also weder durch den Atomdeal sozusagen, als auch durch Sanktionen, Teheran da irgendwie zu bremsen. Also sieht man die einzige Möglichkeit, dass man es eben aktiv, offensiv angeht und dem Iran da schweren Schaden zufügt. Und das erhofft sich Israel davon. Wie gesagt, ob es dazu kommen wird, ist nicht klar. Im Libanon hat es schon begonnen. Das kann man ja auch zusammen denken, diesen iranischen Angriff und der verschärfte Einsatz jetzt der israelischen Armee im Libanon. Heute Morgen, beziehungsweise schon in der Nacht, gab es massive Luftschläge wieder der Armee in Libanon. Und die Armee hat neue Bataillons mobilisiert für die Bodenoffensive im Libanon, wo es jetzt danach ausschaut, als wären das nicht nur ganz gezielte, begrenzte Inkursionen in Grenznähe, sondern könnte sich ausweiten in eine größere Bodenoffensive. Aber das sind jetzt Spekulationen meinerseits, da wissen wir noch nichts Genaues.
Also wenn ich das richtig verstehe, könnte Israel zwei Sachen versuchen. Einerseits auf lokaler Ebene oder umliegender Ebene im Libanon härter durchzugreifen und auf der anderen Seite langfristig sich davor zu schützen, dass der Iran eine Atombombe entwickelt. Ich habe auch noch Berichte gelesen, wonach Israel die Ölproduktion des Iran angreifen könnte. Weißt du mehr dazu? Ist das auch ein realistisches Szenario? Das hätte ja auch Konsequenzen für viele andere Länder.
Also sowohl nuklear als auch Öl, also der Wirtschaftssektor, hätte auf jeden Fall schwere Auswirkungen auch für die ganze Welt. Und das ist auf jeden Fall auf dem Tisch. Ja. Es ist natürlich auch ein bisschen ein taktischer Zug, um der Welt zu zeigen, ihr überlasst uns quasi die Verteidigung gegen die iranische Bedrohung alleine, aber ihr überseht, dass die ganze Welt betroffen ist von dieser Gefahr, die durch das Regime in Teheran droht. Und ihr werdet das jetzt auch spüren auf der eigenen Haut durch die schnelle Veränderung des Ölpreises, die ihr dann automatisch sich ergeben wird.
Nach dem Terroranschlag am 7. Oktober wurden ja rasch Befürchtungen laut, wonach dieser Konflikt mit der Hamas in einem ausgeweiteten Krieg im Nahen Osten münden könnte. Jetzt führt Israel schon Krieg gegen die Hisbollah auch auf dem Boden. Führt Israel jetzt bald tatsächlich Krieg an drei Fronten?
Ja, es sind sogar mehr Fronten. Also es gibt auch die Houthis im Jemen, die sich ja schon seit einiger Zeit eingeschaltet haben in diesen Krieg und immer wieder Israel angreifen, aber nicht nur Israel, sondern eben auch die internationale Schifffahrt, Frachtschifffahrt, auch US-Ziele. Es sind schiitische Milizen im Irak, die sowohl in Israel angreifen, aber auch gestern am internationalen Flughafen in Bagdad eine US-Einrichtung angegriffen haben. Dann natürlich Syrien. Also Israel fliegt jetzt auch vermehrt Angriffe gegen Milizen in Syrien. Und dann kommt natürlich noch dazu Terrororganisationen im Westjordanland, wo man sich jetzt fragen muss oder wo man genau beobachten muss, jetzt nach diesem schweren Anschlag gestern in Jaffa im Süden Tel Avivs, ob da auch zu einem Anstieg von Anschlägen kommen wird gegen israelische, also jüdische Siedlungen im Westjordanland oder in Israel selbst. Also die Attentäter gestern Abend, die in Tel Aviv in eine Straßenbahn eingedrungen sind und mit Sturmgewehr geschossen und mit Messern gestochen haben und 7 Menschen getötet haben. Das waren Palästinenser aus Hebron, also aus dem Westjordanland. Das sind alles Fronten, auf denen Israel jetzt gleichzeitig kämpft.
Was denkst du denn, ist Israel auch auf Dauer oder über längere Zeit imstande, auf so vielen Fronten gleichzeitig zu kämpfen?
Solange es unter Kontrolle bleibt, also unter einem gewissen Level, ja, aber wenn es zum Beispiel im Westjordanland sich ausweitet und dort mehr Terroranschläge stattfinden, dann wird man auch dort die Truppen massiv aufstocken müssen. Und wenn die Bodenoffensive im Libanon länger andauert, als man das jetzt plant, also jetzt spricht man ja wirklich nur von einer kurzen Dauer und dann will man sich schnell wieder zurückziehen, dann ist es schon eine Strapazung. In der Iran-Front kann sich Israel zwar auf die Unterstützung der USA verlassen und nicht nur der USA, sondern eben auch Partner, also auch in der arabischen Welt. Frankreich, England war das letzte Mal auch dabei. Das hat man gesehen und die USA haben auch Truppen aufgestockt in der Region, werden es auch weiterhin tun und zusätzliche Kampfflieger bringen. Das hängt davon ab, wie lang das dauert und wie intensiv die unterschiedlichen Fronten sich da jetzt ausweiten.
Wir haben schon über das Raketenabwehrsystem gesprochen, das diese vielen Raketen aus dem Iran abgefangen hat. Wenn das jetzt öfter so kommen sollte, dass der Iran Raketen schickt, kann dieses Raketenabwehrsystem auch auf Dauer bestehen? Wurden da Anstrengungen unternommen, dieses System auch auszuweiten?
Ja, also im Ranking des Global Firepower Index, das Staaten nach ihrer nationalen Rüstungsstärke reiht, hat Israel den 17. Platz. Zum Vergleich, Deutschland steht auf Platz 19, also 2 Plätze dahinter. Der Iran aber auf Platz 14, also ist besser ausgestattet. Wenn man aber jetzt eben bedenkt, dass die USA der starke Partner sind in der Luftabwehr mit diesen ausgeklügelten Systemen, dann geht man auf jeden Fall davon aus, dass man es schafft. Aber man spricht dann nie von der Möglichkeit, dass es wirklich zu regelmäßigen Schlagabtausch mit dem Iran kommt, weil auch der Iran hat keine schlechte Luftabwehr, was man so weiß, und haben einige Ausdauer daher. Aber in Israel geht man davon aus, dass das nicht passieren wird, weil das iranische Regime eben so viele quasi interne Probleme hat und dann nicht noch mehr riskieren will. Aber darauf spekuliert man. Aber ob das dann sich wirklich so einstellen wird, ist natürlich fraglich.
Interne politische Streitereien gab es in der Vergangenheit auch immer wieder in Israel. Wie sehr trägt denn die Bevölkerung die jetzigen Kriegshandlungen der Regierung in Israel mit?
Da muss man differenzieren, weil, also erstens einmal natürlich, wir sprechen jetzt von der jüdischen Bevölkerung Israels und der arabischen Bevölkerung, gibt es überwiegend andere Ansichten, was die Kriegsführung betrifft. Aber wenn wir jetzt von der jüdischen Mehrheit sprechen, dann ist es eher so, dass die Libanon-Offensive wirklich von einer breiten Mehrheit mitgetragen wird. Und man sieht es sogar auch in den Beliebtheitsrankings von Benjamin Netanyahu, dass jetzt doch mit diesen sehr starken Geheimdiensterfolgen im Libanon, also mit der Tötung der Führungsriege der Hisbollah und diesen Pager-Angriffen, dass ihnen da solche Coups gelungen sind innerhalb kurzer Zeit, das stärkt nicht nur das Vertrauen in die Armee, das Vertrauen war vorher auch schon stark, sondern davon profitiert auch Benjamin Netanyahu.
US-Präsident Biden hat Anfang der Woche noch auf Friedensverhandlungen appelliert. Was denkst du denn, wie wird es denn jetzt weitergehen in diesem Konflikt, auch mit Blick auf den Iran? Gibt es da überhaupt noch eine Chance, dass diese Situation nicht weiter eskaliert?
Also die USA und jetzt im Falle Libanons auch Frankreich machen sich stark für eine möglichst rasche Einstellung der Kämpfe und hoffen darauf, dass man doch noch eine Verhandlungslösung im Libanon findet. Irgendwann wird es die auch geben. Die Frage ist nur, wie lange muss es davor Krieg geben? Israel sieht sich jetzt gerade auch durch den iranischen Angriff bestätigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um den iranischen Einfluss in der Region aktiver zu bekämpfen als bisher, weil um nichts anderes geht es ja auch in der Libanon-Offensive, um quasi um eine Stellvertreterarmee des Iran direkt an der nördlichen Grenze. Es sieht also eher nicht danach aus, würde ich sagen, und die Hisbollah heizt ja weiter an, also allein heute Morgen. Das hat man auch hier in Haifa gut gehört und gefühlt. Durch die Detonationen sind mehr als 100 Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden. Also wie gesagt, im Moment sieht es nicht danach aus.
Maria Stärkel, vielen Dank für diese Einschätzung und alles Gute dir und deiner Familie nach Haifa.
Danke, schönen Gruß nach Wien.
Wie sich die Lage weiterentwickelt und alle aktuellen Updates gibt es auf der Standard.at. Dort haben wir auch einen Live-Ticker zum Nahostkonflikt eingerichtet. Wenn Sie unsere Arbeit auch hier beim Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie es am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, kurz nach Redaktionsschluss dieses Podcasts dürfte die bestehende Regierung dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ihren Rücktritt anbieten. Das passiert traditionellerweise nach jeder Nationalratswahl so. Und daraufhin wird der Bundespräsident die Regierung mit der Fortführung der Verwaltung betrauen, bis es eben eine neue Regierung gibt. Mit diesem Akt erkennen die Politikerinnen und Politiker die neuen Mehrheitsverhältnisse im Parlament an und traditionellerweise beauftragt dann der Bundespräsident die stimmenstärkste Partei, in diesem Fall die FPÖ, mit der Führung von Koalitionsgesprächen. Verpflichtet ist der Bundespräsident dazu aber nicht. Wie er sich entschieden hat, das lesen Sie im Live-Ticker auf der Standard.at. Zweitens, in der Nacht auf Mittwoch fand die erste und voraussichtlich einzige TV-Debatte im US-Wahlkampf zwischen J.D. Vance und Tim Walz statt. Der republikanische Senator Vance trat überraschend moderat und empathisch auf. Der frühere Trump-Kritiker, der später zu einem seiner eifrigsten Anhänger wurde, bemühte sich insbesondere Vorstadtwählerinnen anzusprechen und lenkte geschickt von kontroversen Themen ab. Sein demokratischer Gegner, der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, startete hingegen nervös, konnte jedoch im Laufe der Debatte an Fahrt aufnehmen und Vances irreführende Aussagen über Obamacare und Trumps Wahlniederlage widerlegen. So versuchte Vance unter anderem Trumps Verschwörungstheorien abzumildern, wonach die Wahl von 2020 gestohlen war. Auf der anderen Seite wollte er bei der Live-Debatte nicht eingestehen, dass der Wahlsieg von Joe Biden 2020 rechtmäßig war. Und drittens, wir schauen zum Ukraine-Krieg. Russische Truppen haben offenbar die strategisch wichtige Stadt Wuhledar eingenommen. Die Ukraine bestätigt einen Rückzug, man wolle damit verhindern, eingekesselt zu werden. Wuhledar gilt als strategisch wichtige Stadt. Die Kohlebergbaustadt hatte eine Vorkriegsbevölkerung von rund 14.000 Menschen, die fast alle geflohen sind. Russland hat die Region Donetsk im Herbst 2022 zusammen mit drei anderen ukrainischen Provinzen einseitig annektiert. Für die Regierung in Moskau ist die Kontrolle über Wuhledar ein wichtiger Schritt zur Eingliederung der gesamten Region Donetsk in Russland. Alle aktuellen Entwicklungen und alles weitere zum Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie noch nicht genug haben von Standard Podcast, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Rätsel der Wissenschaft. Der ist heute Mittwoch mit einer neuen Staffel gestartet und in der ersten Folge geht es darum, wie gefährlich Weltraumreisen für unsere Gesundheit sind. Kann ich allen wärmstens empfehlen. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, schicken Sie es gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, von noch mehr Menschen gehört zu werden, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholl Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.